Morgendenker, der Podcast des Fraunhofer IESE. Engineering the Digital Future.
Hi, hier ist Fabienne. Ich begrüße euch zum Morgendenker-Podcast. Heute geht es um den digitalen Zwilling und welche Potenziale dieses digitale Abbild von Systemen und Prozessen mit sich bringt. Das erklären uns heute gleich zwei Experten. Meine Gäste sind Frank Schnicke, er ist Department Head Digital Twin Engineering am IESE, und Dr. Pablo Oliveira Antonino, er ist Department Head Virtual Engineering am IESE. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
Hallo, schön hier zu sein.
Hallo.
Gut, dann holt uns doch jetzt erst einmal ab. Was versteht man denn unter einem digitalen Zwilling? Pablo, kannst du das vielleicht erklären?
Ja, so digitale Zwillinge werden bereits seit Jahrzehnten diverse Branchen diskutiert. In den frühesten 2000er Jahren wird die NASA oft als Pionier in Bezug auf diese Technologie genannten. So natürlich wegen die ganze Komplexität von Raumfahrzeugen und anderer komplexe Systeme. So, das war schon ganz gut genutzt, muss ich sagen. So im Verlauf der 2010er Jahre erlangte das Begriff digitales Zwilling aufgrund dieses ganzen Internet des Dinge und der zunehmenden Implementierung digitaler Transformationsstrategie. So dieses Konzept würde sozusagen in anderen Branchen erweitern. Ne? Dann, seitdem haben wir verschiedene Unternehmen mit ihren einzigen Definitionen für digitale Zwillinge.
Okay.
Das ist sehr normal. Ja? Mhm. Jeder sagt, was bedeutet digitale Zwillinge für sich. Mhm. Zum Beispiel hier Siemens, IBM und Amazon, die sind schon bekannt Players in diesem Bereich. Und zum Beispiel für Siemens ist ein digitaler Zwilling ein virtuelles Modell, ein physisches Objekt oder Systeme für Verhaltenssimulation zum besseren Realitätsverständnis. Mhm. Für IBM ist eine digitale Zwillinge ein genaues virtuelles Modell mit Sensoren. Das ist ein neuer Aspekt, die Daten generieren und auf die digitalen Kopie angewendet werden. Und für Amazon ist ein digitales Zwilling ein virtuelles Modell mit Lebenszyklus abdecken. Hier bringen wir nicht nur die Laufzeitaspekten, aber auch die Engineeringzeit oder die Devzeitaspekten. Ne? Mhm. So Fraunhofer IESE
genau,
möchte,
das hätte ich jetzt auch gefragt.
Genau, möchte keiner, weil es so viel schon gibt. Mhm. Wir möchten keine neue Definition. So unser Verständnis, ein digitales Zwilling, uns fasst Aspekten, die allen Definitionen gesamt sind. So mhm. zum Beispiel kurz gesagt, wir verstehen ein digitales Zwilling als ein virtuelles Modell, eine physischen Artefakt, das optional, aber nicht unbedingt synchronisiert sein muss und mit dem Vorhanden des Artefakten simulieren werden kann. Mhm. Dieses Analyseaspekten. Wir stellen digitale Zwillinge, muss nicht unbedingt synchronisiert, aber wir haben ein konkretes Ziel. Wir wollen was mit digitalen Zwillingen machen. Ich glaube, das ist auch wichtig zu betonen, was ein digitaler Zwilling nichts ist. Ja? Mhm. Auf verschiedenen Konferenzen haben wir schon gehört, Leute zu behaupten, ein digitales Zwilling zu erstellen zu haben. Mhm. Aber in Wirklichkeit handelt es sich nur um ein traditionelles, ausführbares Modell. Wie eine Zustandmaschine, die wir seit den 90er machen. Das ist keine digitale Zwillinge. Eine digitale Zwillinge kann einfach verschiedene Zustandmaschinen oder verschiedene andere Modelle haben. Aber ein ausführbares Modell wie eine Zustandmaschine per se allein ist keine digitale Zwillinge. Ein digitaler Zwilling ist etwas ein bisschen mehr komplexer, die eine konkrete Business Goal unterstützen zu erreichen.
Was sind das zum Beispiel für Ziele, die ein digitaler Zwilling erreichen kann?
Zum Beispiel, man kann testen, wie erreiche ist verschiedene Business Goals. Mhm. Und Business Goals hat immer zu tun mit Geld, Time to Market und Wettbewerben. Und dann kann ich verschiedene Strategien simulieren, kann ich verschiedene Strategien analysieren. Und natürlich brauche ich verschiedene Modelle, brauche ich verschiedene Artefakten. Mhm. Aber ich kann das einfach nicht entscheiden, wenn ich einfach ein ausführbares Modell, wie gesagt, eine Zustandmaschine laufen zu lassen. Und dann ich sage, ja, jetzt habe ich ein klares Bild, was ich erreichen können und was ich nicht erreichen können. Das ist auch das Ziel, die wir mit einem digitalen Zwilling erreichen wollen.
Okay. Jetzt war gerade schon das Thema Business Goals, aber Frank, vielleicht kannst du noch mal sagen, wirklich, welche Vorteile bringt denn der digitale Zwilling einem Industrieunternehmen?
Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt viele verschiedene Mehrwerte. Und Pablo hat das eben schon gesagt, das Wichtige dabei ist natürlich, dass wir dort Use-Case-getrieben arbeiten. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, was sind denn die Mehrwerte, die jetzt dem Unternehmen in dem Moment am meisten weiterhelfen? Also was sind sozusagen die Pain-Points? Rein einen digitalen Zwilling zu realisieren, nur damit das auf den Marketingfolien gut aussieht, ist früher viel gemacht worden, ist aber heute, sieht man ganz klar, nicht mehr der Way to go. Um da einfach mal einen beispielhaften Use Case zu nennen, ist zum Beispiel das Aufbrechen von Datensilos. Es ist vom Prinzip her so heute, dass sehr, sehr viele Daten in Datensilos existieren. Das heißt also, man hat immer denselben Datenpunkt, aber in unterschiedlichen Ablagen. Die spannende Frage ist dafür jetzt, wie gehe ich denn damit um? Und der digitale Zwilling kann dabei helfen, indem wir einheitliche Schnittstellen einführen, die dann eben diese Datensilos aufbrechen und dadurch dann sozusagen eine zentrale Anlaufstelle schaffen. Sofern dann dieser digitale Zwilling standardisiert ist, können wir auch eine vereinfachte Kommunikation zwischen Unternehmen erreichen, dass zum Beispiel ein digitaler Zwilling zusammen mit einem Produkt einfach weitergereicht wird. Mhm. Ich kaufe also als Beispiel eine neue Fräse, habe dann direkt statt einem gigantischen Stoß Papier einen digitalen Zwilling dabei, der eben diese Informationen bereits interoperabel, das heißt also einfach in eigene IT-Systeme integrierbar, mitbringt.
Okay. Ja, jetzt haben wir schon mal was gehört allgemein zum digitalen Zwilling, aber ihr arbeitet ja an ganz konkreten Lösungen, wie man den digitalen Zwilling umsetzen kann bei den Unternehmen. Das sind ja die Lösungen Basix und Feral. Am besten stellt ihr die Lösungen jetzt mal vor, erklärt einfach, was kann man damit machen, in welchen Branchen werden sie eingesetzt, in welchem Kontext kommen sie zum Einsatz.
Also Basix, oder wie es mit vollständigem Titel heißt, Eclipse Basix, ist eine Open-Source-Software. Und das Eclipse deutet das ja schon an. Das Ganze wird zusammen mit der Eclipse Foundation veröffentlicht. Und die Idee hinter Eclipse Basics ist es zu ermöglichen, dass man eine schnelle und vor allem auch kostengünstige Umsetzung von digitalen Zwillingen und vor allem auch ganz wichtig deren Infrastruktur ermöglichen kann. Und das natürlich auch jetzt nicht nur rein betrachtet auf Funktionen, also tut er das, was er soll, sondern auch auf die Aspekte, die nicht funktional sind. Also zum Beispiel ist das Ganze secure. Also sprich, sind meine Daten sicher? Kann nicht jeder darauf zugreifen? Aber auch natürlich skalierbar. Es sind tatsächlich Zahlen im Raum, dass wir nicht von mehreren tausend oder hunderttausend digitalen Zwillingen einzelnen Unternehmen sprechen, sondern es geht sehr, sehr schnell um dreistellige Millionen, wenn nicht sogar um Milliardenzahlen, die einfach zeigen, was dort an Datenmengen und an Mengen von digitalen Zwillingen anfällt. Die Idee hinter Eclipse Basics ist es, einen standardisierten digitalen Zwilling zu nutzen, und zwar nämlich die Verwaltungsschale, beziehungsweise zu Englisch die Asset Administration Shell. Um das kurz zu erläutern, was das ist, von der Grundidee her ist es eine Spezifikation mit dem Ziel, einen interoperablen Datenaustausch zu schaffen. Die Idee ist, mit diesem Begriffswirrwarr und aufzuräumen und einfach zu sagen, wenn ich eine Verwaltungsschale bekomme und also sprich eine Implementierung des digitalen Zwillings konform zur Verwaltungsschale, dann weiß ich ganz genau, wie sieht das aus, nicht nur auf konzeptioneller Ebene, sondern auch wirklich auf der Ebene technische Austauschformate, also JSON, XML, was für Laufzeitschnittstellen hat er und so weiter und so fort. Der Hauptfokus, den wir mit Eclipse Basics bespielen, ist natürlich ganz klar Produktion. Wir sind aber auch in vielen anderen Bereichen mit Eclipse Basics unterwegs, da wir in den spannenden Forschungsprojekten, die wir hier am JESE durchführen, festgestellt haben, die Herausforderungen, wenn ich mit digitalen Zwillingen etwas beschreiben möchte, sind quasi immer dieselben. Es ist erstmal, ich brauche eine Infrastruktur, die, wie gesagt, secure, skalierbar ist. Ich benötige Informationen über die Assets, ob das jetzt ein Energienetz sind oder ob das eine Produktionsanlage oder eine Maschine sind, ist dann tatsächlich in den Details natürlich schon ein Unterschied, auf der hohen Ebene aber vollkommen unerheblich. Und wir haben dann tatsächlich im Bereich Smart Grid, Smart City und Healthcare damit schon gearbeitet.
Kannst du gerade mal ein Beispiel nehmen in Healthcare, wie das genau aussieht dann?
Also von der Idee her ist es natürlich so, dass wir die verschiedenen, Gerätschaften, die dort zum Einsatz kommen, beschreiben und dann darüber abbilden, was ist das, was für Fähigkeiten bietet das Ganze an, aber auch, dass wir natürlich die Prozesse digital beschreiben und dann darüber es ermöglichen, sehr, sehr viel Zeitaufwand und manuell erbrachten Aufwände eben digital erfasst werden und dann eben im nächsten Schritt irgendwann mal hoffentlich dann auch automatisierbar sind.
Okay, sehr schön. Wie sieht es mit Feral aus? Pablo, kannst du uns dazu was erzählen?
Ja, genau. Feral ist eine vielseitige Toolbox, ne? Die es ermöglicht, hochkomplexe digitale Zwillinge verschiedener Komponenten, hauptsächlich in die Automotive-Bereich. Hauptsächlich für Fahrzeugen, so dieses eingebettete Elektronik- und Kommunikationssystem im Fahrzeug. Dazu gehören verschiedene Steuergeräte oder ECUs und Kommunikationssysteme wie CAN, CAN XL, Lean, FlexRay etc. pp. Feral bietet nicht nur die Möglichkeit, digitale Zwillinge für diese verschiedenen Elemente zu stellen, aber auch zum Simuliert, so zu bewerten, ob einige Architekturentscheidungen, Designstrategie ist am Ende genau, was ich erwartet. Und das ist wirklich, mit Feral können wir auch dieses What if oder was wäre, wenn Szenarien simulieren. Und das ist auch interessant, weil wir können das nicht nur digitale Zwillinge, die wir mit Feral stellen, simulieren, aber auch Basics beispielsweise. Ja, okay. Wir können einfach digitale Zwillinge, die wir mit Eclipse Basics gestellt haben, dann mit Feral simuliert, ob das Verhalten, wie es erwartet. Das ist wirklich integrierbares Lösung.
Kannst du da auch ein paar Beispiele bringen, also was da genau simuliert wird?
Ja, genau. Zum Beispiel haben wir Ende letztes Jahres ein sehr interessantes Projekt durchgeführt, wegen dem Einfluss von Security-Aspekten in das Fahrzeug-Safety. So, natürlich, alle Fahrzeuge sind heutzutage schon Internet verbunden. Und die Frage ist, was wäre, wenn ein Hacker Zugang zu meiner Autosysteme hatte. Und dann, das ist schon ein kritisches Problem, wenn sowas passiert. Ich fahre mein Fahrzeug in meine Autobahn 200 Kilometer pro Stunde und dann ein Hacker hat eine Pitch und dann kann mein Auto nicht mehr bremsen. Das ist schon problematisch. Und dann haben wir zum Beispiel mit Feral ein digitales Zwillinge oder mehrere digitale Zwillinge von verschiedenen Komponenten, von einem beschränkten Teil des Fahrzeugs, des Elektronischen, das Fahrzeug plus Kommunikation. Und dann könnten wir schon verschiedene Attack-Szenarien simulieren.
Ah, okay.
Im virtuellen Welt. So, ich habe ein Gespräch letzte Woche mit des Managers von dieses Unternehmen und er hat einfach gesagt, ihr habt schon tausende Probetesten gespeichert für uns. So, das heißt, dass die könntet schon verschiedene tausende Szenarien mit Feral, mit diesen digitalen Zwillingen, nicht nur im virtuellen Welt bringen, aber auch simuliert. Und das zeigt schon den Mehrwert von dieses, nicht nur von Fraunhofer Feral oder von unserer digitalen Zwillinge-Technologie, aber von dieses Virtualisierungskonzepte. Das ist überhaupt schon da.
Ja. Ja, du hast gerade schon gesagt, ne, was zeigt genau den Vorteil? Jetzt hätte ich noch einmal kurz und knapp an euch die Frage, was hebt jetzt eure Lösung vom Wettbewerb ab? Also wenn das jeder nochmal in 2, 3 Sätzen zusammenfassen kann. Frank, du zuerst.
Was natürlich ein ganz, ganz großer Mehrwert von Eclipse Basics ist, ist, dass es Open Source ist. Das bedeutet, jeder, der es verwendet und jede ist befähigt, eigenständige Modifikationen vorzunehmen. Dadurch wird eine Nachhaltigkeit von Investitionen garantiert, da eben es nicht mehr an einen einzelnen Vendor gebunden ist. Also wir als Fraunhofer ESE unterstützen natürlich sehr, sehr gerne. Haben wir auch schon sehr, sehr erfolgreich natürlich in der Vergangenheit gemacht. Wenn aber jemand jetzt zusammen mit uns etwas aufbaut und dann kleinere Modifikationen noch vornehmen möchte im Nachgang, bedeutet das nicht, dass erst ein langwieriger Angebotsprozess durchlaufen werden muss, sondern wenn die entsprechende Expertise im Haus ist, diese Anpassung selbstständig durchgeführt werden können. Ein weiterer ganz wichtiger Mehrwert ist natürlich, man partizipiert an der Weiterentwicklung der Lösung. Wir updaten das natürlich immer weiter und auch unsere Partnerinnen und Partner. Und so kriegt man kostenlosen Zugriff auf den aktuellen Stand der Open Source Software immer wieder mit jedem Update, ohne dass man dafür selbst investieren muss.
Klingt gut. Jetzt bei dir, Pablo.
Genau. So, alle von Frank genannten Aspekten treffen sowohl auf Eclipse Basics und auf Feral. Ich möchte nur ein paar Worte zum Aspekten Anpassbarkeit und Herstellerunabhängigkeit noch sagen. So, da wir keine kommerzielle Firma sind, so wir haben keine Abhängigkeit für Firmen-Toolkit. Wir sind nicht beschränkt, was sehr gut ist. Normalerweise, wenn man eine Werkzeuge nutzen und sagt, ja, ihr müsst jetzt die ganze Ökosysteme, die ganze Toolkit von dieses Unternehmen nehmen, dann habt ihr am Ende eine gute Lösung. So, und das ist genau ein großes Vorteil bei uns, da wir einfach verschiedene Werkzeuge von verschiedenen Unternehmen einfach zusammenbringen und dann am Ende der Tag kann einfach der Kunde sagt, ich kann die Simulationsnetzwerk sozusagen mit diesen Aspekten digitales Zwilling erstellen und simulieren. Ich kann für dieses besondere ECU dieses Tool hier nutzen, das für analysieren. Das geht auch. Wir haben eine strategische Partnerschaft mit die amerikanische Firma Ansys und die europäische Teil CADFEM und ASR. Die kam zu uns, weil genau wir unabhängig von dieser Toolkette sind. Und dann hier zum Beispiel, wir haben einen gemeinsamen Demonstrator zusammen entwickelt. Und wir verwenden hier zum Beispiel diese Technologie Kala für 3D-Modell, MATLAB Simulink für funktionelles Modell und viele andere Werkzeuge. Am Ende können wir dieses Fahrzeug simuliert mit hoher Präzision, weil wir nehmen die Besten von jeder zusammen. Ja? Und das ist wirklich ein großes Vorteil von uns, von Fraunhofer Ferrari. Und vielleicht ein Aspekt, das ist auch wichtig zu betonen, ist unser wissenschaftliches Teil, die wir einfach in diese verschiedenen Werkzeuge einbringen können. Zum Beispiel für diese Security- und Safety-Analyse, die wir durchgeführt haben. Man müsste schon einige mathematisches und statistisches Modell nutzen und anpassen für die besondere Reise, für die besondere Herausforderung von den Unternehmen. Und hier haben wir auch dieses Kompetenz. Wir sind Scientists am Ende der Tag.
Ja.
Und dann können wir dieses wirklich präzise Analyse durchführen. Wir können auch, wie Frank schon gesagt hat, wir können unser Werkzeug anpassen, die wir am Ende der Tag wirklich präzise Analyse und genaue Ergebnisse liefern können.
Ja, das heißt, die Tools sind immer auf dem neuesten Stand der Forschung.
Genau. Mhm.
Ja, ihr habt jetzt beide auch schon öfter eure Kunden angesprochen. Jetzt habe ich mich gefragt, wie läuft denn genau der Prozess ab? Also mit welchen Herausforderungen kommen die Kunden auf euch zu und wie unterstützt ihr sie dann bei der Umsetzung?
Also vom Prinzip her ist natürlich die Fragestellung am Anfang immer, wo steht der Kunde oder die Kundin? Also sprich, hat man schon relativ gut festgestellt, wo die Herausforderungen liegen? Oder hat man, sag mal, erstmal nur das diffuse Gefühl, das läuft nicht so, wie es soll? Aber woran es konkret liegt, ist noch nicht genau festmachbar. Wenn es noch nicht so ganz fest ist, dann machen wir zum Beispiel Workshops zusammen, in denen wir erstmal schauen, was ist die Vision, also wo soll es hin? Aber auch ganz wichtig, was sind denn die Zwischenschritte und die low-hanging fruits? Denn aus meiner Erfahrung herausgesprochen, ist eine ganz, ganz große Herausforderung bei der Umsetzung von Industrie 4.0, dass es sehr oft angegangen wird als Big Bang-Migration. Das heißt also, man hat ein ganz, ganz tolles, ganz hochgestecktes Ziel, aber das ist sehr, sehr schwer zu erreichen. Und wo wir dann sehr, sehr viel Wert darauf legen, ist, dass wir schauen, was kann man denn schon tun, was auf dieses hochgesteckte Ziel einzahlt, aber gleichzeitig bereits sehr früh ein Return Investment garantiert. Mhm. Wenn die Fragestellungen schon relativ klar sind, dann sind das ganz oft Themen aus dem Bereich, dass zum Beispiel eine sehr, sehr hohe Kosten in der Integration von neuen Maschinen vorliegt. Oder einfach auch zum Beispiel, dass die Instandhaltung selbst sehr zeitaufwendig und sehr fehleranfällig ist. Typischerweise einfach deswegen, dass eben die Datensilos bestehen, die ich angesprochen habe und auch noch wahnsinnig viel, manuell erledigt wird. Also sprich, dass noch jemand dort sitzt, vielleicht sogar papierbasiert irgendwas einträgt und irgendjemand anders das dann weiter verarbeitet, vielleicht in ein Excel-Sheet einträgt, verliest sich dabei, vertippt sich dabei und da kriegt man ganz schnell Inkonsistenzen.
Und wie genau macht ihr das dann, dass ihr bei den Unternehmen den digitalen Zwilling umsetzt?
Vom Prinzip her greifen wir, wie besprochen, direkt uns dann in Use Case raus, entweder weil wir den zusammen mit den Kunden und Kundinnen identifiziert haben oder weil er schon von vornherein klar ist. Und danach gibt es dann verschiedene Herangehensweisen, wie wir das machen können. Aber typischerweise unterstützen wir dann, indem wir erstmal befähigen, die Infrastruktur aufzusetzen für den digitalen Zwilling. Wir modellieren dann relevante Daten im digitalen Zwilling in der Verwaltungsschale. Natürlich immer unter Rückgriff auf State of the Art, sprich, was passiert momentan so im Bereich des digitalen Zwillings der Verwaltungsschale, aber natürlich auch unter Rückgriff auf unsere eigenen Forschungsergebnisse. Wenn wir das dann modelliert haben, dann binden wir das Ganze natürlich auch noch in Applikationen ein, wie zum Beispiel Dashboards oder Ähnliches, einfach um eben diesen Mehrwert dann noch sichtbar zu machen.
Okay, Pablo, kannst du was ergänzen? Läuft der Prozess bei euch anders ab oder ähnlich?
So, Feral ist nichts Open Source wie Basics. Das ist die erste großes und zentral Unterschieden hier. Das heißt, dass wir arbeiten mit dem Lizenzierungsmodus. Ja. Normalerweise, das ist genauso wie bei Frank, kommt ein Kunde an uns mit einem besonderen Bedarf, wie beispielsweise dieses Security zum Safety Einfluss. Und dann verwenden wir Feral interne. Wir machen die ganze Anpassung. Wir stellen die verschiedenen digitale Zwillinge Modelle. Was wollen wir analysiert, etc. pp. Dann machen wir interne, liefern wir einfach die Diagnose und die verschiedene Strategie und fertig. Das ist eine Möglichkeit. Hat der Kunde am Ende des Tages keinen Zugang direkt zum Feral, aber zum Ergebnis. Es gibt auch das Gelegenheit, natürlich die Möglichkeit zu sagen, ja, das ist ein interessantes Ergebnis, ich wollte das interne in das Unternehmen einsetzen, Feral. Und dann hier kommt wirklich dieses Lizenzmodell. Wir machen das schon mit verschiedenen Unternehmen. Und was bedeutet das? Ist, dass wir die Plattform intern in der Infrastruktur des Kunden genutzt werden kann und auch die kriegt auch Entwicklungsunterstützung von uns, von Fraunhofer Jese.
Okay.
Das gehört auch zu dieses Lizenzmodell. Wir unterstützen mit der Entwicklung, mit der Anpassung von den verschiedenen Modellen und so weiter und so fort. Und es gibt auch etwas Neues, die wir können auch anbieten, ist dieses Digital Twin oder Simulation as a Service. Was bedeutet das genau? Wir haben Feral hier in unserer Fraunhofer Jese Infrastruktur. Und dann kann der Kunde einfach Zugang haben zum Feral durch diese Infrastruktur. Natürlich mit dem ganzen Projektvertrag und allem. Aber da hat schon ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Das ist sehr interessant, weil man muss nichts Besonderes in die Unternehmensinfrastruktur installiert, aber man hat immer noch Zugang, was sehr gut ist.
Ja, und um das Ganze jetzt noch ein bisschen zu veranschaulichen, könnt ihr mal konkrete Projektbeispiele nennen, wo ihr das jetzt umgesetzt habt mit Unternehmen?
Sehr, sehr schönes, sehr anschauliches Beispiel war mit einem Unternehmen, die Textile beschichtet haben. Also muss ich das so vorstellen, das waren große Rollen von Stoff. Und dieser Stoff lief durch Maschinen, es wurde ein Pulver aufgetragen und danach wurde dieses Pulver mit Brennern erhitzt. Und dadurch wurde der Stoff eingefärbt. Und es war ein manueller Prozess, viel Doing wirklich von einzelnen Mitarbeitenden drin, die dort dann vor Ort dran gearbeitet haben. Das bedeutet zum Beispiel, dass diese Fragestellung, läuft meine Maschine noch, also machen diese Brenner noch das, was sie sollen? Also wurde punktuell damit beantwortet, dass dann jemand zur Maschine lief, eine kleine Klappe geöffnet hat und dann reingeguckt hat.
Okay.
Wenn dann der Brenner nicht mehr lief, dann war natürlich auch immer die Frage, seit wann lief der denn nicht mehr? Und was wir dann zusammen mit dem Unternehmen gemacht haben, ist, dass wir ein Retrofit durchgeführt haben. Das heißt, wir haben also erstmal Sensoren angebracht, die festgestellt haben, machen diese Brenner noch das, was sie sollen, haben dann diese Daten im digitalen Zwilling dann gesammelt von diesen Maschinen und dann in einem Dashboard schön dargestellt. Das heißt also, der Produktionsverantwortliche konnte dann ganz einfach von seinem bequemen Bürostuhl auf seinem PC-Bildschirm sehen, läuft das noch? Im Kontrast zu früher, er musste hinlaufen, eine Klappe öffnen und wirklich in die Maschine selbst reinschauen.
Also eine eindeutige Verbesserung.
Ja.
Sehr schön. Pablo, hast du noch ein Beispiel für uns?
Ja. So ein Beispiel, die ich hier nennen kann, ist diese Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Robert Bosch. Das machen wir seit 2016, bei der es um digitale Zwillinge und Simulation von Fahrzeugkommunikationssystemen geht. Nichts nur von verschiedenen autonomen Funktionen, aber auch hochautomatisiert Funktionen des Fahrzeugs. Das ist schon sehr interessant.
Was ist genau der Unterschied? Also was zählt schon als autonom und was ist noch automatisiert?
Ja, hochautomatisiert, die SAE, die Society for Automotive Engineering, hat genau dieses Grad von Autonomie des Systems. So, die letzte Stufe ist einfach, dass das Fahrzeug alles autonome, aber man hat schon in dieser Grad verschiedene Funktionen, die läuft im Autonomous Mode sozusagen, aber auf die andere Seite, es gibt schon Hochautomation, die einfach die Fahrer oder die Operator unterstützt. Das ist einfach die Unterschiede, genau. Hier in diesem Bezug ein weiteres Kundenbeispiel ist Balanced Engineering. Das ist eine KMU in den USA, dass sie die digitale Zwillinge von Feral sowie die Simulationmöglichkeit nutzt, um verschiedene Offroad-Szenarien zu analysieren. Für hochrisikoszenarien, sicherheitskritische in meiner Landwirtschaft.
Also auch ein super wichtiges Themenfeld, ja. Gut, dann jetzt noch eine wichtige Abschlussfrage, nämlich wie ergänzen sich denn Feral und Basics? Also welchen Mehrwert bringt das, wenn ihr beide Lösungen in den Projekten verwendet?
Also vom Prinzip her, was man an der Stelle von Basics damit natürlich ganz gut einbringen kann, ist, dass wir eine Beschreibung von dem haben, was da ist. Also zum Beispiel, wenn man eine Beschreibung für Was-wäre-wenn-Simulation mit Feral benötigt, dann kann man natürlich ganz klar mit Basics diese Beschreibung in der standardisierten Umsetzung mit Verwaltungsschalen dann anbieten. Umgekehrt ist es natürlich so, dass wir diese Was-wäre-wenn-Simulation ohne Feral gar nicht durchführen könnten, weil wir erstmal nur auf der Ebene der Beschreibung unterwegs sind.
Ich glaube, das ist auch wichtig zu betonen, dass Feral bieten das Gelegenheit, digitale Zwillinge zu stellen, hauptsächlich für Fahrzeugen, Offroad, Onroad etc. pp. Und Basics, man kann wirklich genaue und sehr sophisticated digitale Zwillinge für die Produktion. So, das kann Feral nichts. Aber Feral bietet einfach dieses Simulationsfähigkeit. Muss ich sagen, unsere technische Leiten machen auch gerne dieses Zusammenarbeiten. Ja, wir sind keine Wettbewerber, wir sind kein interner nee. Wettbewerben sozusagen.
Ihr
wir
ergänzt arbeiten euch.
Absolut, absolut zu 100% und genau.
Sehr schön, das ist doch ein schöner Abschluss, ja. Dann schon mal vielen Dank an der Stelle, dass ihr uns die Lösungen Feral und Basic so toll vorgestellt habt. Jetzt kommt noch eine letzte Frage. Die kennt ihr ja vielleicht. Pablo, du warst schon mal Gast im Podcast. Du kennst sie auf jeden Fall. Was war denn der erste Rechner, den du hattest? Und welches Betriebssystem lief darauf?
Ja, die erste, das war, oh mein Gott, das war Windows früher 90er. Ich weiß nicht genau, welche Version es war, aber es war schon eine gute Windows. Ganz am Anfang mit MS-DOS. Das war alles grün. Das war nicht Windows, das war wirklich MS-DOS. Das war grün und schwarz.
Okay.
Habe ich schon was gut angefangen zum Programmieren dort.
Aha, ja. Schon genau. Die Weichen für Informatik gestellt.
Genau, so von Pac-Man und diese verschiedenen Text-Editors habe ich schon mit grün und schwarz und danach mit grau und schwarz gut gespielt. Ich erinnere mich noch, als ich Windows gesehen habe mit alles Fenster und sage ich, das ist sehr nett, man braucht nichts mehr, aber.
Sehr schön. Und war es bei dir auch grün und schwarz, Frank?
Tatsächlich, ja. Farbe nicht Windows. Das war ein Commodore C64.
Mhm, ja, das haben wir auch schon öfter gehört. Ja.
Ja? Also tatsächlich einfach das, was ich das vorstellen kann, das war jedenfalls bei meiner Variante noch das der ganze PC integriert in der Tastatur. Mhm. Also ein Riesentrümmer, kann man so sagen, diese Tastatur. Die Disketten waren auch deutlich größer, als man das vielleicht heute noch kennt von den ja, etwas jüngeren Disketten. Mhm. Und ich weiß auch noch ganz genau, überhaupt erstmal irgendein Spiel spielen zu können, musste man überhaupt schon mal wissen, wie lade ich das denn jetzt? Wo sind die Einsprungspunkte? Und ich weiß auch noch, um kleine Anekdote zu teilen, als kleines Kind damals war das für mich immer total cool, das zu machen. Aber ich habe es irgendwann mal geschafft, versehentlich, weil ich einfach was falsche Erinnerung hatte, statt ein Spiel zu laden, es zu überschreiben. Oh, und es war dann
oh
weg. Und das war so die erste Erfahrung, dass ja, der Computer, er macht, was man ihm sagt, aber man muss aufpassen, was man ihm sagt.
Ja, sehr schön. Dann vielen Dank euch beiden. Hat mich wirklich gefreut, dass ihr meine Gäste wart. Und bis bald. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Und das nächste Mal geht's für euch mit dem Karriere-Podcast weiter, den meine Kollegin Nina moderiert. Also schaltet wieder ein. Bis dann.
Morgendenker. Engineering the Digital Future.